Christa Roos hat es angekündigt, dass das für diese Adventszeit überspannende Thema heute oder in diesen Wochen sein soll: Geburtsvorbereitungskurs. Und das Ziel soll sein in dieser Adventszeit, dass wir uns persönlich darauf vorbereiten, dass Jesus zu uns kommt. Als ich dieses Thema bekam, Geburtsvorbereitungskurs, dachte ich, als Mann hätte ich das Thema wahrscheinlich nicht gewählt. Und Eckhard Radke flüsterte mir gerade auch noch zu: Ah, du bist Fachreferent für Geburtsvorbereitungskurse. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin bei unseren Vorbereitungskursen, zumindest bei unserem ersten Kind, ich hatte gedacht 2 bis 3 Mal, weil meine Frau deutet mir an einmal. Ich fühlte mich jedenfalls dort wie ein Fremdkörper. Und auch bei den Schwangerschaften unserer Kinder, ich bin zwar der Vater, aber irgendwie bin ich doch auch Außenstehender gewesen. Also ihr merkt, ich versuche mich so ein bisschen in das Thema Geburtsvorbereitungskurs hineinzudenken mit euch zusammen und nehme die Männer jetzt, versuche ich mal mitzunehmen. Bei den Frauen ist es vielleicht etwas leichter. Es geht heute also um Maria, schwerpunktmäßig. Und ich habe nochmal gedacht, wie war das eigentlich bei uns damals, als unsere Kinder kamen, waren meine Frau und ich schon 7 Jahre verheiratet. Wir wollten auch gerne Kinder bekommen, ne? Ja. Wir waren beide circa 18 Jahre älter als Maria. Also wir waren noch nicht so wie Elisabeth und Zacharias, aber wir waren jedenfalls älter als Maria. Wir kommen ja zu Maria noch ein bisschen, das erkläre ich schon. Wir hatten eine eigene Wohnung, eigenes Einkommen und wir konnten uns sehr sicher sein, dass wir von unseren Familien, von unserer Gemeinde und auch vom Staat bei dieser Sache unterstützt wurden. Ja, und dann kriege ich diesen Titel Geburtsvorbereitungskurs im Advent. Und da habe ich gedacht, Mensch, was mache ich, wie ich das immer mache? Ich bete, bevor ich mich auf die Predigten vorbereite. Und da fiel mir ein, Herr Jesus, ich soll ja über deine Mutter predigen. Und habe ihn gebeten, dass er mir doch ein bisschen was dazu sagen soll, etwas Hilfreiches zu seiner Mutter. Denn er kann es hier wohl am besten, besser als ich. Ich habe gesagt, was soll ich predigen? Und ich hatte den Eindruck, er antwortet mir: Schau doch einfach in den Text aus Lukas 1 genau hin und da findest du alles Wichtige zu meiner Mutter. Ja, so antwortet Jesus manchmal und das habe ich dann auch getan. Habe mir diese Geschichte, die wir gerade in einer etwas freieren Übersetzung gehört haben, nochmal angeguckt, sehr genau. Und ja, möchte euch bitte ein wenig mit hineinnehmen in das, was mir so an Erkenntnis gekommen ist. Ich habe gesagt, ich bin ein Mann, aber ich habe mir gedacht, was wäre eigentlich gewesen, wenn jemand, als du ungefähr 14 Jahre alt warst, meinetwegen der erzürnte Vater eines Mädchens oder auch ein Engel gesagt hätte: Andreas, du wirst Vater werden. Ich glaube, ich wäre sofort in Panik geraten. Also erstmal, das ist ein übler Scherz, egal wer mir das gesagt hätte und wer will mir da was anhängen, ich weiß, dass es nicht so sein kann. Und wenn der dann glaubhaft versichert hätte, doch, das ist so, dann hätte ich gedacht, oh, was werden meine Eltern denken von mir, meine Klassenkameraden. Ich will doch die Schule zu Ende bringen, ich will eine Ausbildung machen, wie soll ich das Kind finanzieren? Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, Dellhofen, ein zauberndes Straßendorf. Nazareth wird zur Zeit der Maria ca. 200 Einwohner gehabt haben, also noch kleiner als unser Dorf. Und wenn man überlegt, wer wohnt in einem Dorf, wahrscheinlich maximal 30 Familien. Das heißt, eine Nachricht von einer Schwangerschaft geht in so einer Familie in so einem Dorf ruckzuck rum. Und das wäre eine Katastrophe gewesen. Bei uns wäre das damals auch in der Klasse, in der Gemeinde, im Freundeskreis mit 14 Vater werden, das wäre schon eine Meldung gewesen. Aber für Maria war das erheblich schwieriger. Und ich glaube, das haben wir schon mal gezeigt, eine Folie mitgebracht, um noch mal ein bisschen hineinzukommen, wie es so um Maria stand. Das ist es gibt, glaube ich, noch ein Bild mit ihr, wo sie im Zimmer mit Staubsauger hantiert und da kommt der Engel rein. Das finde ich noch schöner, aber ich habe es nicht gefunden, so deswegen habe ich das noch mal genommen, um deutlich zu machen, wovon reden wir, wenn wir von Maria sprechen. Ich finde, sie ist hier so ganz normal dargestellt. Das mit dem Buch lässt sich auch klären, weil sie nachher in ihrem Lobgesang ganz viel aus dem Alten Testament, aus dem Psalm zitiert. Ja, ein ganz normales Mädchen. Danke, Dirk Johann. Und wir haben das gerade im Text gehört, sie war mit Josef verlobt. Und da denkt man sich, 14-jähriges Mädchen verlobt, ja, das war damals üblich. Zwischen 12 und 14 wurden die jungen Mädchen damals verlobt. Die waren in gewisser Weise schon etwas weiter, als es heute so der Fall ist oder zumindest zu meiner Zeit so war. Und Verlobung war damals halt nicht so eine Absprache zwischen einem jungen Mann, einer jungen Frau, so unterm Tannenbaum oder irgendwie sowas oder am Meer und mit Kerzen, sondern das war eine rechtlich bindende Absprache und zwar zwischen zwei Familien. Familie von Josef, Familie von Maria. Man hatte im Dorf rumgeguckt, wer passt zu wem, ist das ein gutes Geschäft? Denn es war auch immer eine Frage von Finanzen, denn die Familie von Josef musste einen Brautpreis für die Maria bezahlen und dann gehörte sie rechtlich gesehen schon dem Josef, aber verheiratet waren sie dann erst, wenn Josef sie nach Hause holte, beziehungsweise der Bräutigamvater sie dem Josef übergab. Das Geld war zum einen gedacht als Entschädigung für die Familie von Maria, denn die verloren ja eine Arbeitskraft, und als Sicherungseinlage, falls es zu einer Scheidung kam. Dann war zumindest Maria so ein Stück weit entschädigt und auch versorgt. So weit die Rahmenbedingungen. Wenn Maria jetzt aber schwanger wurde von einem anderen Mann als von Josef, in der Verlobungszeit galt das im Prinzip wie Ehebruch, und da wissen wir es aus dem Alten Testament. Das wurde zumindest vom Gesetz her mit Steinigung der Maria bestraft. Vermutlich waren die Sitten zur Zeit von Maria und Josef nicht mehr ganz so streng, aber Stimmung wird in Nazareth schon gewesen sein, das kann man sagen, wenn das rauskam. Und ich glaube, dass Maria das im Hinterkopf hatte. Nun stellen wir uns dieses 14-jährige Mädchen vor, als der Engel zu ihr kommt und ihr sagt, du sollst schwanger werden. Die Marie war ja heute sehr deutlich als Engel in unserem Sinne zu sehen, aber ich weiß nicht, wie die Engel damals aussahen, so wie es in dem Bild war, sicher nicht. Aber egal, ich glaube, sie spürte schon, hier kommt ein Bote Gottes, und Bote Gottes heißt im Alten Testament ja immer, hier ist eigentlich Gott selber anwesend. Und mich fasziniert schon, wie die 14-Jährige nicht so wie ich das gemacht hätte, weder in Panik noch in Katastrophenstimmung gerät, sondern sie reagiert sehr überlegt. Ich lese nochmal die Verse jetzt nach Luther. Siehe, sagte der Engel Gabriel, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Ich glaube, es gibt im Neuen Testament keine klarere Offenbarung über Jesus als in diesen drei Versen, was dort alles über Jesus gesagt wird. So wird es niemals zuvor zu einer Frau gesagt worden und es ist auch danach nie wieder gesagt worden. Du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Er wird König sein über Israel in der Tradition von David, also der Vorzeigekönig. Er wird König über das Volk, also über den Stammvater Jakobs werden. In Ewigkeit wird seine Herrschaft dauern. Was für eine Aussage, die der Engel dieser 14-Jährigen anvertraut. Und was antwortet Maria? Wie soll das geschehen? Denn, so wörtlich, ich habe bisher noch keinen Mann erkannt. Das ist biblischer Sprachgebrauch. Ich habe bisher noch keinen Mann erkannt. Im Grunde genommen sagt sie dem Boten Gottes, dem Engel, lieber Gabriel, ich weiß sehr wohl, wie Kinder gezeugt werden. Ich bin aufgeklärt. Aber ich habe bisher mit keinem Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Ich bin Jungfrau. Das erklärt sie dem Gabriel. Und damit bringt Maria selbst etwas zur Sprache, was für viele Menschen den Glauben an Jesus Christus ja extrem schwierig macht, wenn sie den Eindruck haben, sie müssten glauben, dass es eine Jungfrauengeburt gibt. Es sind nicht moderne Naturwissenschaftler und auch nicht Theologen, die zuerst auf dieses Problem der Jungfrauengeburt aufmerksam gemacht haben, sondern es ist Maria selbst. Und das macht den Bericht des Lukas für mich so glaubwürdig. Wie immer man auch biologisch, naturwissenschaftlich und Probleme damit hat, Maria hat es auch. Die ist da ganz nüchtern. Und so nötigt, das muss man sich mal vorstellen, eine 14-Jährige den Boten Gottes, den Gabriel, der vor Gott steht, sagt er zum Zacharias, zu einer Erklärung, die für uns wichtig ist. Wie soll das gehen, fragt sie ihn. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Hier beschreibt der Engel also ein Wunder, so genau wie es nur irgendwie geht. Das größte Wunder, das man sich vorstellen kann, der Sohn Gottes wird in einer Frau geboren. Gott wird Mensch. Es ist so einfach beschrieben und so schwer zu glauben. Und der Engel benutzt dabei Ausdrücke, die biblischer Sprachgebrauch sind. Also von der Überschattung durch Gott wissen wir bei der Wüstenwanderung Israels, dass die Herrlichkeit Gottes überschattete das Zelt der Begegnung. Also immer wenn es darum geht, dass Gott zu uns Menschen kommt und bei uns wohnt, da ist, dann kommt dieser Begriff. Oder auch der Heilige Geist wird über dich kommen, das kennen wir von Pfingsten. Der Heilige Geist kam über die Jünger, Kirche wird gegründet, gezeugt, Gott wird quasi sozusagen in seiner Gemeinde anwesend. Aber mehr gibt uns Gabriel nicht. Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Fertig. Ich finde, die Maria hat Charakter. Sie erfährt etwas, was sonst noch nie ein Mensch gehört hat, und sie fragt sehr klar nach, worum geht's? Wie soll das geschehen? Dann gibt der Engel der Maria noch ein Zeichen mit auf den Weg, sagt, deine Verwandte, die Elisabeth, hochbetagt, unfruchtbar, ist schwanger im 6. Monat. Mehr sagt er nicht. Und dann kommt die Antwort von der Maria, die mich sehr beeindruckt. Sie sagt, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Luther hat da Markt draus gemacht, aber da steht Duleuer. Siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Mir geschehe nach deinen Worten. Mir geschehe nach deinen Worten. Ich entdecke bei Maria überhaupt keine Bedenken, die ich gehabt hätte, keine Angst. Man hat den Eindruck, sie denkt überhaupt nicht an sich, an die Konsequenzen, all das, was noch auf sie zukommen wird. Gott, was du willst, das soll mit mir geschehen. Da habe ich mich schon gefragt, wann hast du das letzte Mal sowas zu Gott gesagt, als er mich angefragt hat für Dinge? Gott, was du willst, das geschieht mit mir. Sie entscheidet sich in kürzester Zeit, diese Berufung Gottes anzunehmen. Sie hat keine Angst, ihren Ruf zu verlieren, was sie später macht. Also wenn man hineinschaut, was dann über Maria alles erzählt wurde, es ist gruselig. Also man hat gesagt, sie hatte ein Verhältnis mit einem römischen Legionär und dann hat sie so getan, als ob Jungfrauengeburt gewesen sei und ihr Mann, der Zimmermann, hat sie verstoßen und so weiter. Das sind Legenden, die sich dann um sie herum gebildet haben, relativ früh schon. Sie hat keine Angst vor der üblen Nachrede, sie weiß, das wird kommen. Und sie hat noch nicht mal Angst vor ihrem Verlobten Josef, habe ich den Eindruck. Sondern sie vertraut darauf, dass Gott das Nötige zu seiner Zeit tun wird. Und ich finde, dann wird es eigentlich wirklich spannend. Das geht etwas unter in der Berichterstattung des Lukas. Aber dann zeigt sich erst, was sie für seine Persönlichkeit sind. Und ich möchte nochmal daran erinnern, sie ist 14 Jahre alt. Sie entscheidet sich, das Zeichen des Engels zu überprüfen, wie das damit Elisabeth sein soll. Sie will sich selber überzeugen, ob ihre Verwandte, die hochbetagte Elisabeth, die Unfruchtbare, tatsächlich schwanger ist. Nur gibt es da ein kleines Problem, das alle Väter gut nachvollziehen können. Die haben eine Tochter haben im Alter, sagen wir mal, von 16, 14, 15, die abends von einer Fete alleine nach Hause kommen wollen. Meine Bemühungen fand unsere Tochter nicht klasse, wenn ich sie von einer Fete persönlich abgeholt habe. Das fand sie peinlich und sie ist dann einen Meter hinter mir die ganze Zeit aus Protest gegangen. Ob ihres spießigen Vaters. Also, Maria, 14 Jahre alt, möchte überprüfen, ob das stimmt. Gibt es nur ein Problem? Sie lebt in Galiläa und Elisabeth wohnt im judäischen Bergland. Das war nicht gerade um die Ecke. Und dann sehe ich, wie Maria zu ihrem Vater geht und sie sagt, Vater, ich muss eine kleine Reise machen, ich will etwas überprüfen. Der Vater ist Landwirt, Nazareth war landwirtschaftlich geprägt, er hatte gerade die Schafe in den Stall gebracht und setzt sich unter seinen Feigenbaum, holt sein Wein heraus und sein Brot und sagt, ach Töchterchen, wie schön, wo, du willst eine kleine Reise machen, wohin soll es denn gehen? Ja, ich muss zu meiner Verwandten Elisabeth. Und dann sehe ich, wie es beim Vater rattert. Das ist eine kleine Pause. Wo willst du hin? Ich will zu Elisabeth gehen, unserer Verwandten. Was? Nach Judäa? Weißt du, wie weit das ist? Weißt du eigentlich, wie alt du bist? Und dann kommt der schönste Satz, den Väter, schlag dir das aus dem Kopf. Unter keinen Umständen werde ich dich zu einer solchen Reise gehen lassen. Ich kann nicht, deine Mutter kann nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist nur eine junge Frau. Was kann da alles passieren? Und denk daran, du bist verlobt. Du weißt, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die beiden diskutiert haben. Und was Maria ihrem Vater alles erzählt hat von dem Engel und was nicht. Aber eins weiß ich sicher. Wie bitte? Maria hat gewonnen. Oder sag mal so, sie hat sich durchgesetzt. Maria hat sich durchgesetzt. Vater, bisher habe ich immer auf dich gehört. Ich habe mich mit Josef verlobt. Aber du kannst machen, was du willst. Ich gehe zu Elisabeth hin. Ich gehe nach Judäa. Und auch du wirst mich nicht aufhalten können. Das heißt, sie packt ihre Sachen und geht los. Und ihr denkt, ja, der Reiche, der spinnt wieder, was hat er für Fantasien? Aber nein, es steht in einem Wort in Lukas 1, Vers 39. Und das lese ich euch jetzt vor. Da heißt es, Maria machte sich auf nach Judäa mit Eifer. Mit Eifer. Luther übersetzt da in Eile, das stimmt aber nicht. Da steht mit Eifer. Und ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen ein Paket ist. Diskussion mit dem Vater und dann geht's los. Mit Eifer. Keine Panikreaktion. Und denn, ich weiß nicht, ob ihr euch das immer gefragt habt, mich immer gefragt, als ich das gelesen habe, die Maria, der Engel kommt zu ihr, wo sind die Eltern? Wieso ist die alleine zu Hause mit einem Staubsauger oder mit ihrem Buch oder was auch immer? Und wieso wird nichts erzählt, mit wem und was sie die Reise macht? Nichts dergleichen. Ich denke, sie war sehr selbstständig und hat das Ding durchgezogen. Es geht um mich, es ist meine Berufung und ich werde das überprüfen. Maria machte sich auf mit Eifer nach Judäa. Man könnte fast sagen, jetzt einen Fachausdruck zu benutzen, sie durchbricht patriarchalische Strukturen. Das ist schön, ne? Aber dafür wird sie, glaube ich, auch wegweisend für das Verhältnis von Jesus zu Frauen. Das ist außerordentlich, wenn man das Neue Testament anschaut. Und auch in der Urgemeinde zumindest war die Rolle von Frauen völlig anders als in der sonst jüdischen Gesellschaft. Gott hat mich berufen, sagt sie, und ich gehe meinen Weg. Und sie lässt sich auch nicht von ihren Eltern aufhalten. Sie kommt zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth. Sie begrüßt sie und sieht, die ist schwanger. Elisabeth begrüßt sie ausführlich und dann kommt noch etwas, was mich beeindruckt und was schwer nachvollziehbar ist. Dann bricht eine Freude aus Maria heraus, die im Grunde genommen zu ihrer Situation fast nicht passt. Sie ist schwanger mit 14 und sie freut sich. Dann kommt dieses sogenannte Magnificat der Maria, das machen wir heute aber nicht durch. Aber sie dankt Gott, dass er sie berufen hat, dass er sie auserwählt hat, ja, sein Kind und ihr Kind zu gebären. Das ist ein Psalm, der einzige Psalm meines Wissens im Alten und im Neuen Testament, der von einer Frau stammt. Das ist ein Dankespsalm. Maria freut sich, Teil der Geschichte Gottes zu sein, Teil seiner Berufung, ja letztlich Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Vorbereitungskurs auf eine Geburt ist der Advent. Man kann nicht anders sagen, dass Maria einen sehr speziellen Geburtsvorbereitungskurs durchmacht. Sie erlebt, wie Gott sehr tiefgreifend auf ihr Leben Einfluss nimmt. Denn seine Berufung erstreckt sich ja nicht nur einfach auf eine Aufgabe, sondern, wie die Christa Rosmann auch schon gesagt hat, auf ihren Körper, auf ihre Lebenspläne, auf ihre Träume, auf ihre Gefühle, ja auch auf ihre Beziehungen, auf alles, was ihr Leben ausmacht. Und das Leben von Maria wird wirklich, wirklich komplizierter. Und so bleiben für mich so zwei Dinge. Es gibt eins, was Maria erlebt, das wird niemand von uns mehr erleben. Das ist unwiederholbar und einmalig in ihrer Geburtsvorbereitung. Das ist, dass wirklich durch sie Gott Mensch wird. Durch seinen und auch durch ihren Sohn. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Christen dann später im Glaubensbekenntnis bekennen. Das wächst in Jahren, das ist einmalig, das ist unwiederholbar und das wird auch niemals wieder jemand erleben. Aber etwas anderes, finde ich, ist an Maria schon auch vorbildlich. Als sie erfährt, dass Gott sie beruft, auch sehr überraschend, sagt sie relativ schnell ja. Und sie nimmt diese Berufung an, trotz aller Nachteile und Folgen, die sie erfahren wird. Und sie wird so von einer relativ normalen Jungfrau doch auch zu einer außergewöhnlichen und vorbildlichen Frau. Und das Zweite, was mir auffällt, ist halt, dass sie sich darüber freut. Sie freut sich, von Gott berufen zu sein. Es ist ja keine Last. Und sie setzt sich mit Freude und Eifer ein, das in die Wirklichkeit umzusetzen. Also sie entscheidet sich trotz aller Konsequenzen mit Freude und mit Eifer. Und das Dritte ist, Maria lenkt nicht durch sich und das Besondere, was sie erlebt, niemals von Jesus ab. Sie nennt sich eine Sklavin, eine Magd des Herrn, mehr nicht. Früher ist ja eine ganze Menge noch dazugekommen an Gottesmutter, Gottesgebärerin und was weiß ich nicht alles. Das hat der Maria völlig ferngelegen. Ich bin eine Sklavin, eine Magd des Herrn. Sie hat sich niemals sozusagen vor Jesus geschoben. Sie macht sich weder groß noch klein, aber sie lenkt niemals ab durch sich und ihr Leben, durch das, was sie besonders erlebt hat, von Jesus. Und das finde ich faszinierend und auch vorbildlich. Und so glaube ich schon, dass wir was etwas von Maria auch für uns selber sehen und lernen können, offen zu sein, wenn Gott uns eine Berufung schenkt. Und vielleicht passiert das ja für dich in dieser Adventszeit, dass du etwas von Gott hörst. Und dann denke ich, es ist sinnvoll und gut, so zu reagieren, wie Maria das getan hat. Amen. Ich denke, wir machen eine Zeit der Stille kurz und dann singen wir ein Lied.